Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser Folge von Tax It Simple.
Tax It Simple, der Rödel Steuer Podcast. Expertinnen und Experten aus unseren weltweiten Niederlassungen sowie weitere namhafte Gäste sprechen über das, was die Steuerwelt bewegt. Komplexe Steuerthemen bei uns einfach gut erklärt.
Mein Name ist Elke Volland, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht und Partner bei Rödel in Nürnberg. Zusammen mit meinen Kolleginnen berate ich die steuerzentrierte Nachfolgeplanung und wir sind fokussiert auf die Unternehmensnachfolge. Wir kümmern uns also darum, wenn Unternehmensanteile durch Schenkung oder durch Erbfall in die nächste Generation übergehen. Die Rechtsanwälte und Steuerberater in unserem Team entwickeln maßgeschneiderte Nachfolgekonzepte für unsere Mandanten, von der Konzeptionierung über Recht und Steuern, alles aus einer Hand. In dem heutigen Podcast darf ich ganz herzlich begrüßen meine Kollegen aus dem Team Unternehmensnachfolge, und zwar Theresa Rath, Jan Neubauer, Jan Jungklausen. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Mein Name ist Jan Neubauer. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater, berate ebenfalls in der Nachfolgeberatung und bin am Standort Köln Ansprechpartner für dieses Thema. Heute berichte ich über die Bewertung und wie das begünstigte und nicht begünstigte Vermögen ermittelt wird.
Mein Name ist Jan Jungklausen. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater in der Unternehmensnachfolge in Nürnberg tätig und werde heute sowohl das Wort Ungetüm Verschonungsbedarfsprüfung erläutern und auch erklären.
Mein Name ist Theresa Rath. Ich bin Steuerberaterin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge und Associate Partner am Standort bei Rödel in Stuttgart und freue mich heute über den Bereich des begünstigungsfähigen Vermögens berichten zu können.
Super, herzlich willkommen nochmal an euch. Die Unternehmensnachfolge ist ja im Leben eines Unternehmers oder einer Unternehmerin ein ganz wichtiger Schritt. Und oft droht bei solchen Nachfolgen eine hohe Steuerbelastung, denn bei Schenkungen und Erbfällen haben wir in Deutschland ja relativ geringe Freibeträge, die mit Unternehmensanteilen sehr schnell ausgeschöpft sind. Wichtig ist auch zu wissen, dass es eine Verschonung für unternehmerisches Vermögen gibt in der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Aber diese Verschonung könnte kippen durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die wir dieses Jahr noch erwarten. In diesem Verfahren geht es um die Frage, ob unternehmerisches Vermögen besser behandelt wird bei der Besteuerung als Privatvermögen. Und wir sind schon sehr gespannt auf diese Entscheidung. Unsere Empfehlung aktuell ist, vor dem Hintergrund dieses anhängenden Verfahrens, dass geplante Schenkungen vorher umgesetzt werden sollten. Und wir reden heute über diese Verschonung. Starten wir am besten mit dir, liebe Theresa. Du hast ja schon angedeutet, bei dir geht es heute um die Frage, was ist denn überhaupt begünstigungsfähiges Vermögen? Wir beraten ja einige Projekte zusammen in der Nachfolge und vielleicht kannst du erst mal schildern, welche Unternehmen oder besser gesagt, welche Rechtsformen dieser Verschonung in der Erbschaftssteuer unterliegen.
Sehr gerne kann ich das näher erläutern. Da gibt es nämlich im Erbschaftssteuergesetz einen festgelegten Katalog mit Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensanteilen, die begünstigungsfähig sind grundsätzlich. Und dabei handelt es sich um zum Beispiel spezielles land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Hierauf gehe ich jetzt nicht näher im Detail drauf ein. Und dann zum Weiteren um Betriebsvermögen. Hierunter fallen Einzelunternehmen. Das können gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten sein, sowie Personengesellschaft oder Anteile an Personengesellschaften. Da kennen wir klassischerweise die GbR, OHG, KG und GmbH und Co. KG. Bei diesen braucht der Anteilsinhaber eine unternehmerische Beteiligung. Das bedeutet, er muss an einem unternehmerischen Risiko partizipieren und auch unternehmerische Entscheidungen mittreffen. Das sind steuerlich sogenannte Mitunternehmerschaften. Und als letztes grundsätzlich noch Anteile an Kapitalgesellschaften.
Bei Personengesellschaften hätte ich noch eine Frage. Gilt die Begünstigung auch für Personengesellschaften mit Privatvermögen, also unsere sogenannten vermögensverwaltenden Personengesellschaften?
Das ist in der Tat eine sehr gute Frage und wir haben diese Fälle auch häufig in der Beratungspraxis, dass gerade vermögensverwaltende Personengesellschaften mit, die viele Immobilienvermögen haben oder Kapitalvermögen, dass die sich auch die Frage der Begünstigungsfähigkeit stellen. Aber hier sind wir im Bereich des steuerlichen Privatvermögens. Das bedeutet, dass wir keine steuerliche Mitunternehmerschaft vorliegen haben und somit kommen wir nicht in diese Begünstigungsfähigkeit hinein.
Wir haben ja auch noch Kapitalgesellschaften häufig als Rechtsformen. Was ist da besonders zu beachten oder gibt es da Besonderheiten nochmal?
Bei Kapitalgesellschaften gibt es die Besonderheit, dass dort im Gegensatz zu Personengesellschaften eine Mindestbeteiligung erforderlich ist. Und diese Mindestbeteiligungshöhe beträgt über 25%. Die muss erreicht werden. Zudem muss eine unmittelbare Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft bestehen. Diese Konstellation haben wir sehr häufig bei Familienunternehmen, dass die erforderliche Mindestbeteiligungshöhe nicht erreicht wird. In diesen Konstellationen können die Gesellschafter ein sogenanntes Pooling durchführen. Das bedeutet, sie machen eine Vereinbarung über Stimmeinheitlichkeit und einheitliche Weitergabe von Anteilen. Und mit einem solchen Vertrag kann man sich zusammenschließen und die Mindestbeteiligungshöhe von über 25% erreichen.
Ja, also das sieht man schon, dass es wesentliche Unterschiede auch bei den Rechtsformen gibt und dass man auch hier schon im ersten Schritt der Verschonung einiges zu beachten hat. Aber bekanntlich ist das mit der Verschonung ja so, dass wir viele Schritte im Rahmen einer Unternehmensnachfolge betrachten müssen. Und das führt mich jetzt gleich zum zweiten Teil. Hier blicken wir nämlich dann direkt ins Unternehmen hinein, was konkret begünstigt ist. Und bei solchen Unternehmensübergaben ermitteln wir ja zum einen den Unternehmenswert und betrachten dann eben detailliert, welches konkrete Vermögen im Unternehmen der Begünstigung unterliegt. Und dazu würde ich gerne dich, Jan, aus unserem Büro in Köln mal fragen. Das klingt ja durchaus schon mal kompliziert. Und kannst du uns kurz erklären, wie das dann funktioniert?
Ja, sehr gerne, Elke. Ich finde, das Thema Bewertung ist ein super spannendes Feld, weil hier entscheidet sich wirklich, was begünstigtes Vermögen ist, was einer Verschonung zugänglich sein kann, also steuerfrei übertragen werden kann. Und deshalb geht es hier auch ins Eingemachte. Am Ende der Bewertung steht nämlich dann die Unterscheidung und Ermittlung mit einer komplizierten Rechenlogik in begünstigtes und nicht begünstigtes Vermögen. Und das können wir im Rahmen einer Schenkung planen durch eine indikative Bewertung vorab oder durch ein Monitoring mit Blick auf Erbfälle auch vorab steuern. Dann gibt es am Ende auch keine Überraschung in der Compliance. Aber was heißt eigentlich Bewertung? Bewertung ist schon vielfach ein Begriff, der komplex ist, nämlich im Verfahren, wie der Wert gefunden wird. Wir im steuerlichen Verfahren kennen das Substanzwertverfahren, vereinfachte Ertragswertverfahren oder eben auch Gutachten, das IDWS-1 namentlich. Es ist aber ein bisschen mehr als die Findung des Werts, des Betriebsvermögens oder des Anteils. Wir ermitteln hierbei nämlich auch das Verwaltungsvermögen, Finanzmittel und Schulden sowie junges Verwaltungsvermögen und junge Finanzmittel, die immer zu besteuern sind. Und daher ist das ganze Feld deutlich komplexer, als der Begriff Bewertung vermuten lässt. Es ist nicht nur die Wertermittlung, es ist auch eine, wir nennen das Verbundvermögensaufstellung. Dahinter verbirgt sich eigentlich eine Rechentechnik, aber gerade bei unseren mittelständischen Unternehmen mit mehreren Unternehmen im Konzern gucken wir uns tatsächlich jedes einzelne Unternehmen an, wenn man sich jetzt ein Organigramm vorstellt, vom untersten Level hochgerechnet bis zur Erwerbsobergesellschaft. Viele sprechen auch von Kaskade, Wasserfall oder Tannenbaum. Aber in der Tat, man muss sich wirklich alles angucken, um am Ende diese Werte zu ermitteln und das begünstigte oder nicht begünstigte Vermögen zu ermitteln.
Das mit dem Tannenbaum hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das trifft sehr gut. Aber im Grunde klingt das ja nach einem richtig großen Projekt, wenn man sowas angeht. Und was sind denn da dann die größten Herausforderungen? Kannst du das vielleicht noch etwas eingrenzen?
Es sind im Wesentlichen zwei Herausforderungen. Einmal der Umfang, andererseits die rechtliche Komplexität. Ich möchte mal mit dem ersten anfangen und auch aufgreifen, was du eben gesagt hast. Das ist ein richtiges Projekt. Wir schauen uns für jede Gesellschaft Daten an. Das sind in der indikativen Bewertung wenigstens die drei letzten Jahresabschlüsse, aber es kommen deutlich mehr Unterlagen dazu. Das darf man dann gerne multiplizieren mit der Anzahl der Gesellschaften im Unternehmen. Und so kriegt man einen Eindruck, wie viele Daten wir uns hier eigentlich anschauen. Darüber hinaus, wenn wir auch an eine Übertragung denken oder an einen Erbfall, kommt grundsätzlich auch das formelle Verfahren hinzu. Das heißt, für jede Gesellschaft ist eine Feststellungserklärung abzugeben und dann sind da auch Bescheide zu erwarten. Das heißt, wir haben große Datenmengen auf der einen Seite und andererseits haben wir auch mit der Compliance durchaus die Herausforderung, viele Fäden in der Hand zu halten, sodass wir hier gehalten sind, Überblick und Transparenz zu schaffen, um das Projekt auch vernünftig steuern zu können. Das machen wir natürlich nicht zu Fuß. Ein Teil der Arbeit findet vor großen Excel-Tapeten statt, aber wir versuchen uns da schon digitale Abhilfe zu schaffen.
Darfst du zu dieser digitalen Abhilfe schon etwas mehr verraten?
Sehr gerne. Und zwar werfe ich mal einfach einen Begriff in den Raum. Das ist der Verbundvermögenswegweiser. Hier arbeiten wir gerade an einer Plattform, um dieses gesamte Projekt von der Dateneingabe mit KI über Modellierung mittels Automatisierung bis hin zur Compliance-Schnittstelle alles auf einer Plattform abzubilden und das auf Rödel-eigenen Servern, insbesondere auch die KI. Aber ich glaube, das ist ein Thema für einen ganz anderen Podcast.
Vielen Dank, Jan, auf jeden Fall. Ja, du sagst genau richtig, in den letzten 10 Jahren, seitdem es eben diese komplexen Regelungen gibt, haben wir sehr viele solche Bewertungen und Verbundvermögensaufstellungen beraten und konnten damit eben auch sehr gut die Unternehmensnachfolgen optimieren. Wichtig ist aber, dass Unternehmer und Unternehmerinnen mit dieser Planung rechtzeitig beginnen. Denn wir haben ja gerade gehört, das Ganze ist schon sehr komplex und auch zeitaufwendig und es ist daher wichtig, sich im ersten Moment einen Überblick über das Unternehmen zu verschaffen und dessen Begünstigung. Und wenn man das getan hat, dann kommt man auch schon zum dritten Schritt. Der dritte Schritt, da geht es jetzt darum, in welches Verschonungssystem kommt man denn überhaupt hinein, wenn man begünstigtes Vermögen hat. Und da picken wir uns heute den Großerwerb heraus. Für Großerwerbe von größer 26 Millionen Euro Wert gilt nämlich, dass die Verschonungsbedarfsprüfung. Ein Unwort, wie ich finde, aber die Verschonungsbedarfsprüfung gibt uns auch ein erhebliches Optimierungspotenzial. Und Jan Jungklausen, kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, worum es sich bei dieser Verschonungsbedarfsprüfung denn handelt?
Gerne. Die Verschonungsbedarfsprüfung ist nicht nur ein Wortungetüm, sondern auch in ihrer Komplexität und ihrer Regelungsgeschichte tatsächlich schwierig. Verschonungsbedarfsprüfung gibt es erst seit 2016 im Erbschaftssteuergesetz und ist eine komplexe Regelung, die geschaffen wurde, um sogenannte Großerwerbe begünstigen zu können. Was ist aus Sicht des Gesetzgebers ein Großerwerb? Das sind alle Erwerbe von über 26 Millionen. Dort kann die Verschonungsbedarfsprüfung beantragt werden. Ab Erwerben von 90 Millionen Euro ist die Verschonungsbedarfsprüfung zwingend zu beantragen oder beziehungsweise zwingend anzuwenden. Die Verschonungsbedarfsprüfung zeichnet sich dadurch aus, dass ein Perspektivwechsel stattfindet. Bei der Verschonungsbedarfsprüfung wird nicht nur darauf geguckt, welches Vermögen übergeht, sondern auch, welches Vermögen bereits beim Erwerber vorhanden ist. Die bisherigen Begünstigungsregime, die wir bisher skizziert haben, mit Verschonungsabschlägen, setzen immer auf das sogenannte Betriebsvermögen an. Das bedeutet, man guckt, wie der Jan Neubauer dargestellt hat, sehr genau in das Unternehmen herein und beurteilt, ob es sich um begünstigtes oder nicht begünstigtes Vermögen handelt. Die Verschonungsbedarfsprüfung trifft nun die Entscheidung, dass das übergehende nicht begünstigte Vermögen für die Steuerzahlung eingesetzt werden muss. Und zwar mit einer Steuerquote, die selbst bei Kindern bereits 80% beträgt. Eine weitere Besonderheit der Verschonungsbedarfsprüfung ist, dass auch der Erwerber andere Vermögensgegenstände des Privatvermögens, die ihn 10 Jahre nach einer Schenkung oder nach einem Erbfall zufallen, auch für die Steuerzahlung einsetzen muss. Das bedeutet, insgesamt wird hier sehr viel nicht begünstigtes Vermögen einer Steuerbelastung unterworfen, die auch tatsächlich bei 80% oder darüber hinaus liegen kann. Dies erfordert am Ende, dass eine umfassende Steuerplanung bereits auf der Unternehmensebene stattfindet und auch auf der Ebene des Privatvermögens des Erwerbers. Unserer Erfahrung nach können ungewollte Steuerquoten dann entstehen, wenn keine vorausschauende Steuerplanung stattfindet oder der Erbfall durch zufällige Todesereignisse eintritt und da eine Steuerquote entsteht, die die Liquidität des Unternehmens massiv belasten kann. Ganz wichtig ist die Optimierung des begünstigten Vermögens vor einer Schenkung im Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung. Die Idee muss dabei sein, das nicht begünstigte Vermögen weitestgehend zu minimieren um dabei eine umfassende Begünstigung zu erreichen. Der Charme der Verschonungsbedarfsprüfung ist dabei, dass die Verschonungsbedarfsprüfung nicht an den Wert des übergehenden Unternehmens anknüpft, wenn es sich nur um begünstigtes Vermögen handelt. Das bedeutet, es macht keinen Unterschied aus Sicht der Verschonungsbedarfsprüfung, ob 100 Millionen Betriebsvermögen oder 1 Milliarde Betriebsvermögen übertragen wird. Die Steuerbelastung richtet sich nur nach dem dabei übergehenden, nicht begünstigten Vermögen und dem vorhandenen Privatvermögen. Im Idealfall ist weder nicht begünstigtes Vermögen vorhanden, noch ist Privatvermögen vorhanden und die Steuerbelastung wäre dann null. Genau das ist allerdings auch der große politische Kritikpunkt an der Verschonungsbedarfsprüfung. Die Verschonungsbedarfsprüfung ermöglicht es, Beteiligungen auch an großen Kapitalgesellschaften übergehen zu lassen und dabei letztlich auf eine Steuerquote von 0 Euro zu kommen, wenn die Beteiligungsquote größer als 25% beträgt. Dies ist politisch derzeit hoch umstritten und sicherlich auch eine der rechtlichen Aufgriffspunkte, die im Rahmen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Urteils näher diskutiert werden wird. Letztendlich gilt genau das, was Jan Neubauer bereits skizziert hat. Die vorausschauende Unternehmensübergabe und die damit verbundene vorausschauende Steuerplanung ist gerade bei der Verschonungsbedarfsprüfung der wesentliche Punkt, der beraten werden sollte und der auch dann ermöglicht, eine niedrige Steuerquote zu erreichen. Unserer Erfahrung nach ist das größte Defizit hierbei, dass Erbfälle zufällig entstehen können und eine Optimierung des Betriebsvermögens nicht stattgefunden hat. Was ein weiterer wichtiger Punkt ist bei der Verschonungsbedarfsprüfung, das Betriebsvermögen als solches kann optimiert werden, aber auch die Nachfolge in das Betriebsvermögen kann optimiert werden. Das bedeutet beispielsweise, wenn ein Unternehmer 2 Kinder hat, ist es aus Sicht der Verschonungsbedarfsprüfung vorteilhaft, wenn ein Kind das Unternehmen im Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung erhält und ein weiteres Kind das gesamte Privatvermögen des Unternehmers erhält. Jetzt mal losgelöst von etwaigen Verteilungsfragen und Gerechtigkeitsfragen, die sich daran anschließen. Aus erbschaftssteuerlicher Sicht kann dies den Unterschied einer Belastung des übergehenden Privatvermögens von 30% und 80% ausmachen. Wie man in dem Beispiel gut sieht, sollte man eine solche Nachfolge nicht dem Zufall überlassen.
Ja, vielen Dank, Jan. Also das klingt so kompliziert wie das Wort Verschonungsbedarfsprüfung tatsächlich. Aber es zeigt sich ganz gut an diesen Beschreibungen, die du gemacht hast, dass eine vorausschauende Vorsorge bei der Unternehmensnachfolge ganz wichtig ist, um hier in die Steueroptimierung zu kommen. Und zwar nicht nur auf Unternehmensebene, wie wir ja von Theresa und Jan Neubauer gehört haben, sondern auch eben auf der privaten Ebene bei den Erwerbern, wie Jan Jungklausen gerade beschrieben hat. Und ganz wichtig ist auch noch das Thema Bundesverfassungsgericht. Wir behalten hier die aktuellen Entwicklungen im Blick, denn die Auswirkungen dieser Entscheidung könnten durchaus eine Rolle spielen für künftige Nachfolgeplanungen. In unserem Newsletter, dem Nachfolgekompass, und auf unserer Website informieren wir nicht nur über interessante Gestaltungsoptionen, sondern wir bleiben auch ganz nah dran an den politischen Reformdebatten und verfolgen auch hier die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wenn es etwas Neues geben sollte. Wir haben heute die steuerzentrierte Nachfolgeplanung für unternehmerisches Vermögen beleuchtet. Wir haben im ersten Schritt erfahren, welche Rechtsformen begünstigungsfähig sind. Im zweiten Schritt, was konkret im Unternehmen stattfindet, wenn eine Unternehmensnachfolge geplant wird und wie das Unternehmen bewertet wird. Und im dritten Schritt haben wir die komplexe Verschonungsbedarfsprüfung als Verschonungsmöglichkeit uns näher angehaut. Zu einer professionellen Unternehmensnachfolge gehört neben einer guten Steuerplanung natürlich auch noch andere Themen. Die Steuer ist nicht der einzige Aspekt einer Unternehmensnachfolge. Wir hatten ja auch schon das Thema Gleichbehandlung Kinder etc. angesprochen. Von daher ist es ein sehr weites Feld, aber wichtig ist, dass es steuerliches Optimierungspotenzial gibt und je früher damit begonnen wird zu konzeptionieren, umso besser ist es. Spannend ist auch eben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die für dieses Jahr angekündigt ist. Wir dürfen gespannt sein, was sich daraus entwickelt. Und unsere Experten und Expertinnen beantworten hierzu gerne Ihre Fragen und beraten Sie bei der Unternehmensnachfolge, wenn Sie entsprechendes planen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Kollegin und meinen Kollegen in Stuttgart, Köln und Nürnberg bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ihre Elke Volland.
Ihre Theresa Rath. Vielen Dank für die Gelegenheit, zeigen zu dürfen, welche Anteile von Unternehmensbeteiligungen generell begünstigungsfähig sind.
Ihr Jan Neubauer. Es hat mich sehr gefreut, Ihnen näher zu bringen, warum eine Bewertung so wichtig ist, wie wir sie finden. Und hier auch erstmalig das Wort Verbundvermögenswegweiser zu nennen.
Ja, Jan Jungklausen und auch von mir, liebe Elke, vielen Dank, das politisch umstrittene Konstrukt der Verschuldungsbedarfsprüfung hier näher beleuchten zu dürfen.
Das war Tax It Simple, der Rödelsteuer-Podcast, der beleuchtet, was die Steuerwelt bewegt. Seien Sie dabei, wenn wir erneut Komplexes einfach gut erklären. Mehr Informationen, Themeninsights und aktuelle Events finden Sie auf rödel.com. Wir ebnen Wege weltweit.